Praktisch alle. Ich frage jetzt nicht, was der getrunken hat, aber praktisch alles, was der getrunken hat, auch wenn es nicht ein Glas Wasser war, ist doch wahrscheinlich der grösste, 99% oder sogar noch mehr von dem, was der getrunken hat, ist Wasser gewesen. Also Wasser ist etwas sehr Wichtiges und Lebensnotwendiges. Also wir brauchen Wasser zum Leben, wir müssen trinken, es geht nicht lang, wenn wir kein Wasser mehr haben, bis wir verdurstet sind. Es ist sogar so, der Tier, man sagt heute, der Tier, wo es kein Wasser gibt, ist auch Leben nicht möglich. Wegen dem war auch das Erste, wo man Mars-Mission gemacht hat, wo man Sonde auf den Mars geschickt hat, hat es im Wunder genommen, gibt es der Tier Wasser? Weil wenn es kein Wasser gibt, dann braucht man eigentlich auch nicht weiter zu suchen, weil das ist ja etwas, was Menschen interessiert. Gibt es außerhalb der Erde, an einem anderen Ort, irgendwo noch Leben? Und die Voraussetzung, nach unserem Wissensstand basiert das Leben auf Wasser. Also es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt auch Länder, wo sie nicht so viel Wasser haben wie bei uns. Wir hatten zwar auch schon Sommer gehabt, hier letzte, wo wir manchmal ein bisschen Sorge haben zum Wasser. Dann ist es so, dort hier, wo man eben Länder hat, wo man Sorge hat, da geht man sehr sorgfältig mit dem Wasser um. Wir denken zum Beispiel zu Israel, wo sie das zum Teil für Pflanzen als Computer gesteuert, die das Wasser bekommen, dass sie auch nicht ein Tröpfchen zu viel oder zu wenig bekommen, dass man möglichst viel rausholen kann mit dem, was zur Verfügung steht. Vielleicht seid ihr auch schon irgendwann eine Burg besuchen. Die sind meistens irgendwo von einem Hügel oben, bei uns. Aber nicht nur bei uns, auch an anderen Orten. Und dort hier war auch das Wasser ganz wichtig, weil wenn so eine Burg belagert worden ist, dann Essen kann man aufbewahren, Wasser kann man ein Stück weit aufbewahren. Aber ganz wichtig war dort hier, dass man einen Brunnen hat. Und da haben sie enorm viel Energie drin verwendet, für die Brunnen zu graben. Also, ich weiß nicht, wer schon der war. Und wenn man meistens so einen Brunnen sieht, dann schaut man, wie tief das er ist. Nimmt ein Steinchen und lässt es fallen. Wir sind jetzt gerade die letzte Woche, haben wir ein Kinderlager vom Verband, wo sie vom Tagesausflug auch eine Burgruine besuchen. Und dort ist auch so ein Brunnen. Und kaum die ersten Kinder, die dort waren, haben sie Stein genommen, runtergelassen und gehört, wie lange es geht, bis es Plumps macht, oder? Es war nachher noch spannend, es waren zwei von dem Verein, die Burgruine unterhalten und haben darüber diskutiert. Sie wären jetzt nach 25 Jahren, sollten sie den Brunnen wieder ausgraben. Sie haben Messungen gemacht und in den 25 Jahren ist also etwa 2 Meter Kies ist jetzt in der Zwischenzeit unten, was sie nachher rausholen müsste. Also, der Brunnen ist 2 Meter weniger tief, als was sie dann in Betrieb genommen haben. Vielleicht noch spannend, wisst ihr, wie tief das der tiefste so Burgbrunnen ist, Ziehbrunnen. Hat jemand eine Ahnung, was schätzt ihr? Dürfte ein
11 Meter.
Wie viel?
12.
12?
50.
50, wer bietet mehr?
80.
Also der tiefste Brunnen, den man noch hat, der Betrieb ist nicht der, es gibt noch Täufer, aber den hat man nicht mehr gelehrt, die sind zum Teil zugeschüttet worden. Der ist auf der Reichsburg Kiffhausen, das ist Deutschland, und der ist 176 Meter tief. Also, ich kann mir vorstellen, wenn man einen Stein lässt, geht es 12 Sekunden, bis er nachher unten ankommt. Also Brunnengraben, das ist etwas, was wichtig ist, was man braucht, weil Wasser lebenswichtig ist. Ich möchte euch einen Teil von einer Geschichte lesen, wo Jesus so einem Brunnen war. Und dort hier einer Frau begegnet ist. Wir finden den Text in Johannes 4. Ich lese vom 4. bis zum 14. Vers. Da heißt von Jesus, er musste aber durch Samarien reisen. Er war auf dem Weg von Jerusalem nach Galiläa und da hat der Weg eben durch das Gebiet von Samarien durchgeführt. Da kam er in eine Stadt Samariens, die hieß Sichar. Nahe beim Feld des Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samariten. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegraben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Einmal so weit der Text. Also Jesus kommt dort hier zu diesem Brunnen um die sechste Stunde, das ist Mittagszeit, wahrscheinlich heiß gewesen und er hat Durst gehabt. Jetzt kommt hier eine Frau, kann Wasser schöpfen, das war auch so ein tiefer Brunnen gewesen, wo man nicht einfach können Wasser trinken konnte, wenn man nicht die entsprechenden Utensilien gehabt hat, für können Wasser zu schöpfen. Und anscheinend war hier nicht einfach fest irgendetwas installiert gewesen, wo jeder hätte können Wasser holen. Und Jesus bittet die Frau, gib mir zu trinken. Das war eigentlich sehr außergewöhnlich gewesen. Die Frau, wir merken das an der Reaktion von dieser Frau. Das heisst hier, die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Samariter, das war so ein Mischvolk gewesen, wo keinen Stammbaum hatten, die sich irgendwie dort angesiedelt hatten, wo man nicht recht hätte können heimtun. Und die Juden haben die verachtet und eigentlich nichts mit ihnen wollen zu tun haben. Und zweitens noch, ein Mann hat auch mit der Frau, das ist auch nicht üblich gewesen, dass man sich vor einer Frau für etwas bittet, also die haben eigentlich auch nichts, sie sind auch eher aus dem Weg gegangen, das ist also sehr, dieser Frau sehr gespässig vorgekommen. Das hat sie irritiert. Ich weiß nicht, wie es euch würde gehen, wenn Jesus heute vor euch würde stehen und euch um etwas würde bitten. Würde euch vielleicht auch irritieren. Jesus ist ja der, der Wunder tut, der alles kann, der alles hat, könnte man sagen, wo wir ihn normalerweise tun, um etwas bitten. Und hier haben wir Jesus, der vor dieser Frau steht und ihn um etwas bittet, hier um Wasser. Und ich weiss nicht, ist Jesus euch auch schon so begegnet? Und gesagt hat, wie du hier dieser Frau gib mir zu trinken oder noch um etwas gebeten hat, vielleicht eben nicht um Wasser, sondern um sonst etwas. Vielleicht kommt euch das auch so ein bisschen gespässig vor. Aber Jesus begegnet uns wirklich gern wieder, tagtäglich. Dort, wo wir unterwegs sind. Er hat uns das so erklärt oder gesagt, Jesus begegnet uns im Bedürftigen. Er hat einmal, als er seinen Jüngern erklärt hat, wie das Ende der Welt wird sein, hat er eine Geschichte erzählt, wie das wird sein, wo die Menschen werden vor ihm stehen und er sie wird aufteilen in die Böck und Schof. Und der eine sagt, ihr habt mir nichts geholfen und der andere sagt, ihr habt mir Gutes getan, ihr seid mir in einer guten Art und Weise begegnet. Und jetzt sagt er nachher, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und hier sehen wir, gleich wie hier die Frau Jesus begegnet ist und ihn, Jesus dort hier gebeten hat, gib mir zu trinken. So, ich hätte so gerne wieder Menschen um uns herum, die uns begegnen, wo wir noch etwas weitergeben dürfen. Und wo wir das genau so tun dürfen, wie wir das für Jesus würde machen. Wo wir wirklich Jesus dürfen dienen. Wir sehen nachher, wie die Frau mit Jesus ins Gespräch gekommen ist. Das hat angefangen eben mit dieser Frage, weil sie irritiert war. Und es ist spannend, wie Jesus dort hier das Gespräch geführt hat, wie sie von lang eingegangen sind. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns passieren kann. Dort, wo wir bereit sind, uns auf den Nächsten einzulassen, auch im Wissen, dass wir Jesus begegnen. Dort kann etwas entstehen, dort kann ein Gespräch entstehen. Etwas, was unser Leben kann verändern kann, wie das nachher am Schluss das Leben auch von dieser Frau verändert hat. Was ist dort hier nachher wirklich auch in diesem Gespräch halt ums Wasser gegangen? Und wir sehen, die Frau, die am Brunnen ist, die hat jeden Tag hat sie müssen Wasser schöpfen, dass sie gerne wieder Wasser hatte. Sie ist zwar ein bisschen zu einer speziellen Zeit gekommen, das sieht man auch so ein bisschen aus der ganzen Geschichte raus. Sie hat nicht so den Kontakt gesucht zu den anderen Leuten. Aber sie ist dort hier, Wasser schöpfen. Und das Wasser, dort hier eben die Funge, die man gegrabt hat, wo der Jakob schon für sich und seine Tiere einen Brunnen gegrabt hat, das ist, ich sage jetzt, das ist weitgehend Grundwasser gewesen, eben, wo man etwas muss graben, wo man muss suchen, wo man muss in die Tiefe gehen, dass man wirklich Wasser findet. Dort hier muss man auch schaffen fürs Wasser, man muss das Teufung hochziehen, das ist mit Muskelkraft. Oder dort, zum Teil haben sie das auch mit Tieren antrieben, manchmal für Wasser hochzuholen, dass man nachher zu trinken hat. Wir können mit dem Wasser den Durst stillen. Aber wir mussten gerne wieder holen. Und es hat auch gegeben, dass manchmal so ein Brunnen vertrocknet ist, dort man wieder eine neue müssen graben. Also es ist eine anstrengende Sache. Für mich ist das Bild eigentlich vom menschlichen Leben. Der Mensch als Verwalter, als der, der sucht, von dem, wie soll ich sagen, sich auf das einlässt, was Gott geschaffen hat, was er ihm anvertraut hat, was er damit etwas macht, mit seiner Kraft, mit seiner Anstrengung. Wir kennen es, wir sind irgendwo arbeiten, wir haben unsere Arbeit, wo wir unseren Lebensunterhalt verdienen, wo wir unterwegs sind, wo wir uns Mühe geben. Und Gott hat uns wirklich viel anvertraut, wenn wir in die Natur raus schauen, was er uns alles gegeben hat. Und dann staunen wir, was die Menschen eigentlich alles daraus machen, was sie fertig bringen. Wenn wir schauen, wir fliegen heute in den Weltraum raus, wir die Pflanzen kultivieren, wenn wir Medizin anschauen, was der Mensch aus dem, was eigentlich da ist, was Gott uns gegeben hat in seiner Schöpfung, was der Mensch alles daraus macht und fertig bringt. Das macht einem manchmal fast Angst, was was alles geht. Und ganz am Anfang ja, lesen wir in der Bibel, wo Gott die Menschen fast ein bisschen müssen stoppen, wo sie zu hochmütig geworden sind und den Turm gebaut haben. Das Babel, wo Gott die Sprache verwirrt hat, wo er sagt, also wenn das so weitergeht und die Menschen dort zusammenbleiben, dann geht es nicht lang und dann ist praktisch nichts mehr unmöglich. Und manchmal denke ich, wir sind heute bald wieder dort, wo man das Gefühl hat, dem Mensch ist heute bald alles möglich. Und trotzdem ist es so, dass man der Mensch eigentlich, oder nicht nur eigentlich, er kann aus dem, was da ist, kann er etwas machen. Wie die Frau gesagt hat, der Brunnen ist tief. Also das ist ja wirklich ein tiefer Brunnen. Da kann man ganz weit unten kann man viel rausholen. Und es ist spannend, was zum Teil noch alles vorkommt, gegen wieder auch bei den Menschen, was wieder entdeckt wird, was wieder entwickelt wird, was wieder Neues kommt. Die Frau hat sich nicht vorstellen können, dass es etwas gibt, das neu kann stehen, wo nicht schon existiert. Und sie hat dort hier mit Jesus geredet. Einfach von dem, was sie gewusst hat, wo ich, wie soll ich sagen, was sie sich können vorstellen und sie hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und sie hat eigentlich etwas Wichtiges erkannt, was sie mit Jesus geredet hat, dort hier. Sie hat nämlich gesagt, los, wie willst du mir Wasser geben? Das war ja das Gespräch dort hier. Weil Jesus hat ja von neuem Wasser geredet, er hat von lebendigem Wasser geredet. Und sie hat einfach den Brunnen gekannt, wo sie Wasser geschöpft hat. Er hat gesagt, wie willst du mir Wasser geben? Du hast ja nichts, was du damit kannst schöpfen. Sonst hättest du, also, du hättest ja mich müssen fragen für Wasser, dann hättest du ja schon vorher selber können schöpfen, wenn du Wasser hast. Sie hat sich mit dem, wie soll ich sagen, sie ist eingeschränkt in ihrem Denken. Sie hat sich das nicht können vorstellen, dass Jesus noch andere Möglichkeiten hat. Und eigentlich hat sie das Richtige erkannt. Einfach von der menschlichen Seite her. Aber sie hat nicht die Macht von Gott gekannt. Und sie hat in dem Sinne auch Jesus nicht als der erkannt, der er ist. Und das ist eine Frage, die sich auch in unserem Leben stellt. Kennen wir Gott? Oder sind wir auch in unserem Denken eingeschränkt, in dem, was eben da ist, was wir zur Verfügung haben, in unserem Irdischen, in all dem, was eben einfach vorhanden ist? Kennen wir die Macht von Gott. Weil Jesus hat auf der anderen Seite auch von Wasser geredet, von lebendigem Wasser geredet. Für mich ist das Bild eigentlich von dem Wasser, das wir hier in der Schweiz viel kennen, und ihr denke ich besonders, das Quellwasser. Im Gegensatz zu einem Brunnen, wo man läuft, muss graben, ist das Quellwasser, das fließt einfach irgendwo raus. Das ist eine Quelle, und dort hier kann man trinken, also eigentlich ohne, dass man sich anstrengen muss. Man kann einfach, das Wasser kommt einfach. Natürlich wird es bei uns nachher gefasst und gesammelt, dass es in die Häuser reingereist, dass man es nicht weit muss tragen muss. Das machen wir es dann sehr bequem. Aber Quellwasser, das fließt einfach. Es ist ein Geschenk, das kommt ohne Anstrengung. Und für mich ist das Bild von dem Wasser, das hier Jesus redet. Und dort sehen wir auch, dass Gott eben nicht der ist, wo man auf etwas machen kann, wenn er schon etwas hat. Gott ist der, der aus nichts etwas macht. Schon die Welt hat er aus nichts geschaffen. Und er redet auch nachher, wenn er von dem lebendigen Wasser redet, von dem neuen Leben, wo er hier mit dieser Frau darüber redet, können wir im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also Jesus schafft Neues. Er hat die Möglichkeit, aus nichts etwas zu machen. Und das ist etwas, was eigentlich über unser Denken hinausgeht. Wir Menschen sind eigentlich, wie soll ich sagen, das ist wie, wir können aus dem, was uns gegeben ist, können wir etwas machen, das bringen wir fertig. Und ich bin jemand, der gerne renovieren und flicken. Das ist fast ein mein Hobby, etwas auseinandernehmen und dann wieder zusammensetzen und flicken, wenn etwas kaputt ist. Wenn mir irgendjemand etwas gibt, das kaputt ist, dann kann ich mich manchmal fast nicht mehr zurückhalten. Dann kann ich fast nicht warten, bis ich das auseinandernehmen, ausprobieren, etwas nicht können flicken. Oder auch dort, wo wir wohnen. Ich habe mein Elternhaus, ein altes Haus, da haben wir schon ganz viel umgebaut. Und das ist spannend, zu überlegen, was könnte man daraus machen, wie könnte man gewisse Sachen verbessern oder wie könnte man Sachen anders machen. Es ist spannend, zu renovieren. Aber bei Jesus ist es anders. Jesus ist nicht gekommen auf die Welt, um zu renovieren. Er kommt nicht zu uns Menschen, für uns wieder zu renovieren. Und sagen, ja, da ist noch etwas nicht gut, da könnte man noch etwas verbessern, da könnte man noch etwas machen, dass sie noch etwas besser werden. Sondern er ist gekommen, für etwas Neues zu schaffen, für einen neuen Menschen zu schaffen. Und dort hier ist für uns die Frage, lassen wir uns wirklich beschenken von diesem lebendigen Wasser, wo Jesus nicht nur der Frau anbietet, sondern wirklich auch uns anbietet. Ein Wasser, das neues Leben schafft. Wo wirklich etwas entstehen kann, etwas Neues entstehen kann. Was nicht darum geht, unser Leben irgendwo zu renovieren und zu verbessern, dass wir etwas besser dastehen, sondern wo neues Leben darf entstehen, wie wir es hier gelesen haben. Eine neue Schöpfung. Menschen, die nachher auch in die neue Welt, in den neuen Himmel, in die neue Erde hineinpassen. Und die Frage ist jetzt, wie lebe ich als neuer Mensch, wenn ich mit dem unterwegs bin, wenn ich von diesem Wasser getrunken habe? Zuerst die Frage, aber erst bin ich wirklich an dieser Quelle angeschlossen? Bin ich erst zu dieser Quelle gekommen? Ist mein Leben neu geworden? Oder bin ich gerne noch bei meinem Brunnen, wo ich selber Wasser holen kann, mich durch selber stellen, wo ich am Graben bin, mich anstrengen bin und probiere, mein Leben zu verbessern und so vorwärts zu kommen. Lebe ich wirklich in der Gemeinschaft mit Jesus? Bin ich zugekommen zu dieser Quelle? Und wenn ich zu dieser Quelle gekommen bin, wie bin ich dann unterwegs? Es gibt viele, die das erkannt haben, die zu Jesus gekommen sind, die neues Leben hat dürfen entstehen. Aber nachher fällt man wieder ins alte Muster zurück, wo man wieder anfängt zu renovieren, wo man wieder anfängt, Sachen zu verbessern. Und es gibt ganz viele gute Ratschläge und all die möglichen Sachen, wie dass man das Leben in den Griff bekommen kann, wie dass man sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann, wie man sich verbessern kann, was man alles machen muss. Und die Gefahr ist dort hier, dass wir die Quellen vom Leben verlassen, dass wir weggehen von dem, was Jesus uns eigentlich geschenkt hat. Weil Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also, wir dürfen zu Jesus gehen. Zuerst, das ist das Wichtigste, dass wir dort hier an dieser Quelle angeschlossen sind. Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Er hat aus uns neue Menschen gemacht. Er hat auch gesagt, ich heilige mich selbst für sie. Also er hat uns ein Leben gegeben, das wir vor Gott bestehen können, durch Jesus. Ohne, dass wir uns müssen anstrengen oder irgendetwas müssen dazu tun oder noch etwas können leisten. Wir haben nachher schon unsere Aufgaben, die wir dürfen an uns arbeiten dürfen, unserem Charakter, unseren Eigenarten, wo wir dürfen unterwegs sein, im Unterwegs sein mit anderen Menschen. Aber das hat letztlich nichts mit unserer Erlösung zu tun, mit dem, wie Gott uns sieht, wie er uns in Jesus Christus als neue Menschen geschaffen hat. Dass wir das dürfen annehmen. Paulus hat den Galater ins Gewissen reden. Er hat gesagt, er hat zwar gut angefangen, er hat Jesus erkannt, er hat das Heil angenommen, aber jetzt wollte er es probieren, wieder noch mit eigenen Leistungen weiterzubauen und das Ziel so zu erreichen. Man hat nicht hier ganz klar müssen sagen, das ist ja Holzweg, so geht er in die Irre. Dort hier dürfen wir wirklich an dem festhalten, an dieser Quelle bleiben. An ihm festhalten. Aber dort hier nachher auch wieder es können dienen, es können weitergeben. Wie schnell sind wir auch als Menschen, die Jesus gelernt kennen, als dort, wo es vor allem sich alles um uns selber dreht. Wir können uns dort in unseren Gebeten so ein bisschen überlegen, für was tun wir alles beten. Was ist der Inhalt von unseren Gebeten? Und vielfach ist es so, da geht es um unsere Gesundheit, es geht um unseren Sieg über Sünde, über Schwachheiten, die wir vielleicht haben. Dass unser Charakter geheiligt wird, dass wir gesegnet werden. Herr, segne mich, bewahre mich. Ganz viel dreht sich um uns selber. Und dort hier auch können loslassen und das Wesen von Jesus annehmen. Jesus hat sich nie um, er hat sich nie um sich selber gedreht, sondern er ist für andere da gewesen. Er durfte das weitergeben, was er erlebt hat. Und ihm ist das Wichtigste gewesen, dass er Gemeinschaft hat mit dem Vater, dass er mit ihm verbunden ist. So wie es der Asaf sagt im Psalm 73, 25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dass wir irgendwo dorthin dürfen kommen, wo wir sehen, Jesus ist der, der lenkt. Wenn wir an dieser Quelle angeschlossen sind, wenn wir ihn kennen, dann brauchen wir eigentlich sonst nichts. Das ist das Wichtigste. Dass wir mit ihm dürfen verbunden sein, mit ihm dürfen unterwegs sein. Wo stille ich meinen Durst? Ist es Grundwasser, wo ich auf eigene Leistung baue, wo ich mich selber anstrengen muss? Auf meine Begabungen, die ich habe? Auf meine positiven Eigenschaften, wo uns vielleicht manchmal die Leute träumen, die uns nicht so gut kennen? Auf die Anerkennung, die wir bekommen, ist das die Quelle, wo ich das Leben daraus schöpfe, wo ich das Foto lebe? Oder ist es wirklich die Quelle, wo Jesus heisst? Die Liebe, die er uns schenkt, die bedingungslose Liebe, die er uns schenkt, wo wir dürfen daraus schöpfen und dürfen davon nehmen. Ich habe noch etwas mitgebracht, das kann ich gerade reichen, wenn ich das so ein bisschen hilft zu verstehen. Ich habe das Tassli mitgenommen. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren von einer von meinen Töchtern bekommen. Da steht drauf, der beste Papi der Welt. Also ich werde niemandem absprechen, dass ihr auch die Besten seid. Aber warum ist mir das so wichtig? Also ich trinke nicht mehr raus, ich habe jetzt als Bleistifthalter auf dem Schreibtisch. Aber sie haben es sogar schon einmal fortgehen und ich habe dann wieder gesagt, das müsst ihr wieder zum Köder rausnehmen, das gebe ich nicht. Also meine Kinder haben mich heute auch noch gerne, aber es ist nicht mehr ganz gleich. Die Jüngste haben wir noch daheim, die studiert noch. Es gibt eine Menge Und irgendwie im Verlauf des Alters wird die Beziehung viel mehr von dem geprägt, was sie bekommen. Wo sie das sehen, wenn man Sachen zahlt, wenn sie Geschenke bekommen, wenn man sie Spielsachen bekommen. Und das ist etwas aus einer Zeit, wo sie noch so klein waren, und ich sage, da haben sie mich einfach gern gehabt, weil ich ihr Papi bin. Da ist noch nichts darum gegangen, was sie zu bekommen, oder sondern einfach eine Liebe aus einer Beziehung heraus. Weil ich ihr Papi bin. Also nicht, dass es heute nicht gäng noch so wäre, aber es kommen andere Sachen dazu. Man fängt an, Beziehung etwas anderem messen. Und das ist auch eine Gefahr, glaube ich, bei Gott, wo wir Gott anfangen, mit dem messen, was er uns gibt, wie er uns behandelt. Und nicht mehr einfach aus dieser Beziehung heraus, aus dem, dass wir mit ihm dürfen verbunden sein. Die Liebe ist das, was wirklich zählt. Liebe, eben wie ein kleines Kind, wo Jesus so davon redet, wir sollen zu ihm, zu Gott kommen, zu ihm kommen, wie ein kleines Kind mit einer vorbehaltlosen Liebe, wo wir einfach dürfen mit ihm verbunden sein und dürfen dieser Quelle bleiben und der Tier dranbleiben. Die Liebe dürfen überkommen, aber sie nachher auch wieder dürfen weitergeben. Ein Geschenk, das wir bekommen und nachher auch wieder dürfen weitergeben. Die Menschen, die wir mitnehmen, unterwegs sind. Und dann sind wir nachher wieder am Anfang hier von diesem Text, wo Jesus uns als bittender Jesus begegnet. In den Menschen, die wir mitnehmen, unterwegs sind, wo wir nicht dürfen. Das, was Gott uns anvertraut hat, zuerst seine Liebe weitergeben. Und die Liebe, die wird nachher auch wieder ganz praktisch und greifbar, wo Menschen durch das nachher Jesus dürfen lernen kennen. Und ihm dürfen begegnen in uns. Das wünsche ich mir und uns allen, dass wir so dürfen unterwegs sein, angeschlossen dieser Quelle. Und das, was er in unser Leben hineinlegt, dürfen weitergeben, im Wissen, im Vertrauen, dass er uns wirklich von Herzen gern hat, auch vorbehaltlos. So wie eben ein kleines Kind uns, aber das mit Liebe nachher so wieder dürfen weitergeben. Amen.
Wir kommen jetzt zum Abendmahl, und zwar werde ich da die betreffenden Verse aus dem Korinther vorlesen. Und zwar ist das 1. Korinther 11,